Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Jutta hat es uns schon vorgelesen, das Evangelium für den heutigen Sonntag aus Johannes 3. Und ich weiß auch, woher die Verwirrung kurz kam. Der Predigtext steht nämlich im 1. Johannes 3. Ja, das ist natürlich von mir auch super eingefädelt. Das Evangelium aus Johannes 3 und der Wochenspruch für den heutigen Sonntag und in gewisser Weise eben auch der Predigtext für heute, die haben ein gemeinsames Thema, nämlich das Thema ist die in Christus am Kreuz erwiesene Liebe Gottes. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn Glaubende nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So stand es in diesem zentralen Vers im Evangelium und im Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, er spricht nicht nur von Liebe, er erweist sie zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und das Evangelium und der Wochenspruch sind die Antwort auf die Bitte aus Psalm 25, Vers 6. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Und wir haben es schon gehört, diese Bitte aus Psalm 25, Vers 6 hat dem zweiten Sonntag der Passionszeit, unserem heutigen Sonntag, seinen lateinischen Namen gegeben, reminiscere auf Deutsch eben Gedenke. Und Gott sei Dank, er gedenkt tatsächlich seiner Barmherzigkeit. Und zwar dadurch, dass er uns tatkräftig in Tat und Wahrheit seine Liebe erwiesen hat, seine Retterliebe, seine Heilandsliebe. Und von dieser Liebe Gottes und was damit zusammenhängt, spricht sehr umfassend auch der Apostel Johannes im ersten Brief an seine geistlichen Kinder. Und wir hatten diesen Text am vergangenen Sonntag schon einmal gehört und ich hatte da versprochen, diesen selben Abschnitt heute noch einmal mitzubringen. Und deswegen lese ich uns jetzt den Predigttext aus 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn es offenbar wird. Denn wir werden ihn schauen. Wir werden ihn schauen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, der heiligt sich, so wie er heilig ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Ja, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Doch ihr wisst, dass er, Christus, erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme und dass Sünde in ihm nicht ist. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn auch nicht erkannt. Kindlein, niemand führe euch in die Irre. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn seit Anbeginn sündigt der Teufel. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Ja, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Ihr Lieben, was löst dieser Abschnitt bei euch aus? Was löst dieser Abschnitt bei euch aus? Freude und Zuversicht oder Angst und Bange? Man kann auch anders fragen, viele von uns haben ja so ein Ding da vor der Nase sitzen. Mit welcher Brille liest du eigentlich diesen Text? Liest du diesen Text mit der Brille der eigenen Erfahrung und der Selbstwahrnehmung? Oder liest du diesen Text mit der Brille der göttlichen Zusage und der Verheißung, die von außen kommt? Oder anders gefragt, hörst du diese Worte erfahrungsorientiert oder verheißungsorientiert? Hörst du sie als verurteilendes Gesetz oder hörst du diese Worte als befreiendes Evangelium? Nehmen wir nun mal diesen Satz aus Vers 7 und Vers 8. Da heißt es, wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er, nämlich Christus, gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn seit Anbeginn sündigt der Teufel. Für sich genommen leuchtet dieser Satz doch irgendwie ein. Denn dieser Satz weist uns darauf hin, dass zwischen unserem Sein und unserem Tun ein nicht beliebiger Zusammenhang besteht. Ein Huhn legt Eier. Ein Sünder sündigt. Und ein Gotteskind übt sich in Gerechtigkeit. Alles andere wäre widersinnig, oder? Aber dann kommen natürlich die Fragen und die Zweifel. Ja, ist denn eigentlich ein Huhn, das keine Eier legt, kein Huhn? Ja gut, das ist dann manchmal auch die Überraschung. Ja, es war doch kein Huhn tatsächlich. Nein, aber wenn es tatsächlich ein Huhn ist und es legt keine Eier, ist es ja trotzdem ein Huhn, oder wie ist denn das? Und ja, darüber mögen wir lachen, aber dann geht die Fragerei vielleicht ja weiter. Und dann wird sie ernst und vielleicht auch sehr bedrohlich. Bin ich etwa ein Teufelskind, weil ich scheinbar doch immer wieder Sünde tue? Und es hier heißt, wer Sünde tut, der stammt vom Teufel. Unsere Erfahrung und unsere Selbstwahrnehmung setzen uns immer wieder derartigen Fragen aus. Ich glaube, jeder und jede von uns kennt diese Fragen. Solche Fragen setzen zu. Als verklagendes Gesetz gehört, kann dieser Satz uns zur Verzweiflung treiben. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist, ja schön und gut, aber wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Aber die Frage ist, will Gott, dass wir verzweifeln? Der Gott, der uns doch um seiner Barmherzigkeit willen am Kreuz seine unendliche Liebe erwiesen hat. Ja, nicht wahr? Das klingt nicht nur absurd, es ist auch absurd. Wir haben es letzte Woche schon gehört, Gott ist der Gott des Lebens und er will, dass wir leben. Und das ist keine irgendwie neue Erfindung hier von Johannes oder so, das können wir schon im Alten Testament nachlesen. Zum Beispiel Hesekiel 33, 11. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre und von seinem Wege und lebe. Und wenn du also denkst, ja, es ist aus mit mir, weil ich nur mein eigenes Versagen und nur mich selber sehe, da hilft nur eins, dann schau eben weg von dir. Dann schau weg von dir. Denn was du da siehst, sagt dir nicht die Wahrheit. Schau ganz allein auf Christus und wende dich dem Gekreuzigten zu. Denn er hat alle deine Sünde getragen. Er hat sie weggetragen. Er hat sie am Kreuz aufgehoben. Wir haben es gehört. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so musste der Menschensohn Jesus Christus erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, die auf ihn ihr Vertrauen setzen, das ewige Leben haben. Und ein ewiges Leben, was irgendwann aufhört, wäre kein ewiges Leben. Und darum Lass uns den heutigen Predigttext mit den Augen und mit den Ohren des Glaubens wahrnehmen und ihn als Evangelium hören, als frohe, als rettende, als befreiende und als heilmachende Botschaft. Wir haben es vorhin mit Recht gesungen. Wir dürfen mutig und voller Zuversicht vor Gottes Thron kommen, weil uns in Christus vergeben ist, weil wir in Christus angenommen sind, weil Gott uns seine Liebe am Kreuz erwiesen hat. Und was der Apostel Johannes hier in diesem Text schreibt, das schreibt er an ehemalige Teufelskinder, die Gott aus Liebe zu seinen eigenen Kindern gemacht hat, die er adoptiert hat, die er liebt. Satz für Satz ist hier da, um uns in Zeiten wie diesen zu ermutigen und zu ermuntern. Und das ist das Erste, die Ermutigung. Ihr Lieben, echte Ermutigung ist ganz allein verankert in Gottes Liebe zu uns. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auch keinen Grund, mutig zu sein. Das wäre überheblich. Aber du bist geliebt von Gott. Das ist die Basis der Ermutigung. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens als Christusgläubige. Und wenn das gilt, dann können wir fragen, wie Paulus in Römer 8, ist Gott für uns? Ja, wer kann dann gegen uns sein? Und Lukas grinst schon. Für die Konfirmation habe ich gesagt, ihr müsst mal hier Römer 8 lesen. Ja? Und das sage ich nicht nur für den Konfirmanden und Konfirmandinnen, das sage ich allen. Wenn ihr nur ein Kapitel in der Bibel wirklich kennen wollt, weil die Kapazität nicht reicht sonst, ja, dann nehmt Römer 8. Ist zwar auch, hat einiges in sich, aber da steht im Grunde alles drin, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Römer 8. Und da fragt am Ende eben Paulus, ja, wenn Gott für uns ist und das am Kreuz doch bewiesen hat, wer kann dann eigentlich gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes denn beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, ja, und für uns dort eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Und wenn wir das alles mal vor Augen halten, da können wir nur mit Paulus bekennen, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur. Und auch ich selbst nicht, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Verzweiflung, die sagt uns immer wieder, schau mal, was du angestellt hast. Und die Vertröstung, die sagt dann, naja, Kopf hoch wird schon wieder. Aber die Ermutigung, echte geistliche Ermutigung, die geht aus von Gottes unumstößlicher und tatsächlicher Liebe zu uns. Und damit bin ich wieder beim Anfang des Predigttextes. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Was Gott sagt, das ist Tatsache. Durch sein Wort setzt er Dinge in Gang. Durch sein Wort schafft er, was er sagt. Und wenn er uns seine Kinder nennt, dann sind wir es auch. Da mögen die Umstehenden sagen und denken, was sie wollen. Die äußeren Umstände, die lassen uns immer nur die Oberfläche erkennen. Nur Gottes Wort sagt uns, was wirklich Sache ist, was unter der Oberfläche der Fall ist. Und ihr Lieben, unsere Gotteskindschaft, die ist mit menschlichen Mitteln weder sichtbar noch beweisbar. Beweist mir doch, dass ihr Kinder Gottes seid. Ich kann es euch auch nicht beweisen. Nur mit den Ohren des Glaubens, die sich von Gott gesagt sein lassen, was Sache ist, können wir erkennen, dass wir schon jetzt tatsächlich Gottes Kinder sind. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Nach menschlichem Ermessen wie auch nach unserer eigenen Erfahrung mag unsere Gotteskindschaft bloße Zukunftsmusik sein. Aber immerhin, es ist göttliche Musik. Ja? Und es ist Gottes Zukunft. Und Gottes Zukunft, die umgreift Raum und Zeit. Der Gott, der Raum und Zeit geschaffen hat, der lebt und der handelt zeitlos. Zeit ist sozusagen unser Problem. Aber vor ihm und von ihm her gilt, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch noch ist nicht offenbar geworden, noch nicht sichtbar geworden, für alle unumstößlich bewiesen, was wir sein werden. Was von Gott her und vor Gott schon immer gilt, das wird von uns erst im Lauf der Zeit entdeckt. Doch von Gottes Wort und Zusage her wissen wir jetzt schon, was sein wird. Wir wissen, schreibt Johannes hier, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn es offenbar wird. Denn wir werden ihn schauen. Wir werden ihn schauen, wie er ist. Theorie. Schau. Theorie ist in der Sprache der Bibel kein Schimpfwort, sondern das höchste aller Ziele. Theoria ist Gottes Schau. Und dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. So lesen wir am Anfang des Johannesevangeliums. Aber wir haben von Christus es gehört. Wir haben vernommen, wer der Vater ist und wie der himmlische Vater zu uns steht. Als Hörende, als Glaubende sind wir darum immer Hörende. Aber das Hören ist stets angefochten. So oft würden wir ja lieber fühlen und sehen als hören. Der Teufel weiß das. Und deswegen stellt er Gottes Wort in Frage. Sollte Gott gesagt haben, hast du dich da nicht vielleicht verhört? Kann doch wohl nicht sein Ernst gewesen sein. Der Teufel setzt alles daran, uns das Wort Gottes zu rauben. So lehrt es Jesus auch mal in einem Gleichnis. Der Sämann sät das Wort Gottes. Und wo das Wort gesät wird und man es gehört hat, da kommt alsbald der Satan, der Teufel, und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Solange wir auf das Hören angewiesen sind, ist unser Glaube angefochten. Solange wir auf das Hören angewiesen sind, sind wir noch nicht am Ziel. Das Ziel ist das Schauen, die Theorie. Denn dieses Schauen, das wird uns in das verwandeln, wozu wir bestimmt sind. Wir werden ihm gleich sein. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, beziehungsweise auf den Ohren. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Im Himmel, wenn wir den dreieinen Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden, dann wird verwirklicht werden, wozu er uns von Anfang an bestimmt hatte. Nämlich zur Gottebenbildlichkeit. Dazu, ihm gleich zu sein. Wir können es aber nicht selber irgendwie zu Gott machen. Wir können uns auch nicht irgendwie da hocharbeiten. Das war ja genau das Problem und der Betrug der Schlange im Paradies. Sie verführte Adam und Eva zur Sünde aller Sünden. Und worin besteht die Sünde aller Sünden? Nämlich darin, an Gott vorbei und ohne Gott, abgesehen von Gott, wie Gott sein zu wollen. Das war die Verheißung der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott und ihr braucht Gott dazu nicht. Juhu! Das Problem an der ganzen Sache ist, und das hat die Schlange eben ganz gemein eingefädelt, sie hat ja damit im Grunde gesagt, Gott ist ein Hindernis für euch. Er ist ein Hindernis auf dem Weg zur Gottebenbildlichkeit. Ihr müsst diesen Gott loswerden. Ihr müsst gottlos sein, um euch an seine Stelle setzen zu können. Gott ist aber kein Hindernis für unsere Gottebenbildlichkeit. Er ist die eine und einzige Quelle der Gottebenbildlichkeit und er gönnt uns das von ganzem Herzen. Dazu hat er uns doch geschaffen. Dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn schauen, wie er ist. Die anbetende Gottesschau ist das höchste und das letzte aller Werke Gottes. Das ist die Vollendung. Und wenn wir diese Vollendung, dieses Ziel vor Augen haben, dann fällt von dort her auch Licht auf unser gebrochenes Dasein jetzt in unserer Gegenwart. Der Apostel Johannes schreibt in Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, jeder, der dieses Ziel der Vollendung vor Augen hat, der heiligt sich, wie er heilig ist. Und ihr kennt das vielleicht, wer ersehnten Besuch erwartet, der bereitet sich vor. Der räumt auf, der putzt, der kocht, der richtet her. Und das ist immer das Problem, wenn Reinhard mich mal spontan besucht, dann sieht es immer aus wie, naja. Aber wenn wir diesen Besuch erwarten, wenn wir dieses Ziel auf dieses Ziel hinleben, dann heiligen wir uns, wie er heilig ist. Die Hoffnung auf Christus, die ist kein leeres Gefühl, was uns irgendwie so ein bisschen eben halt ein gutes Gefühl gibt, sondern Johannes sagt, diese Hoffnung, die ist ein tatkräftiger Motor echten gottgefälligen Lebens. Und Johannes sagt hier auch nicht, dass es so sein sollte oder sein müsste oder es wäre gut, wenn, sondern dass es so ist. Heiligung ist eine Selbstverständlichkeit, weil wir Gottes Kinder sind und weil er uns seine Hoffnung ins Herz gepflanzt hat. Und so dürfen wir auch den zweiten Teil des Predigttextes mit den Augen und den Ohren des Glaubens wahrnehmen und ihn als Evangelium hören, als frohe, als rettende, als befreiende und heilmachende Botschaft. Satz für Satz ist dazu geschrieben, uns in Zeiten wie diesen zu ermuntern, bei Christus zu bleiben und unser Heil nicht irgendwo anders zu suchen, schon gar nicht in uns selber und auch nicht in frommer Selbstbespiegelung. Wenn wir unseren frommen Puls fühlen, ja, dann kriegen wir entweder einen Herzschlag, also der uns in die eine oder andere Richtung dann befördert. Aber die evangeliumsgemäße Ermunterung, die ist nicht in dem verankert, was wir bei uns sehen und bei uns wahrnehmen. Evangeliumsgemäße Ermunterung ist verankert in Gottes Tat an uns und für uns. Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und dass Sünde in ihm nicht ist. Und darum gilt, das ist dann irgendwie auch sehr naheliegend, jeder, der in ihm bleibt, in ihm, in dem eben keine Sünde ist, der sündigt nicht. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Ja, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Was für eine Zusage, was für ein Vorrecht der Kinder Gottes. Und das heißt jetzt nicht, dass wir Christusgläubigen irgendwie schon perfekt wären und die Vollendung im Grunde auch gar nicht mehr brauchen, dass wir uns auch nie wieder verfehlen. Sonst würde es ja auch nicht heißen, wir werden ihm gleich sein. Und wir werden ihn schauen, wie er ist. Und wenn wir den ganzen Brief lesen, dann würden wir auch nicht verstehen, warum der Apostel Johannes zu Beginn schreibt, das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Oder in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Wir wissen aber, wohin wir mit unseren Verfehlungen hingehen können. Und von einer Sache sind wir aber jetzt schon endgültig befreit, als Kinder Gottes. Nämlich von dem, was Johannes dann im 5. Kapitel die Sünde zum Tode nennt. Er unterscheidet und sagt, es gibt so eine und solche Sünden. Das Problem ist, dass mit diesem Begriff da alles, was irgendwie nicht so ganz passt, nennen wir gleich Sünde und unterscheiden oft gar nicht. Johannes sagt, wir müssen sehr genau unterscheiden. Es gibt Sünde zum Tode und das ist die Sünde, die auf ewig von Gott trennt, weil sie Gott verleugnet und sein Wort und seine Vergebung verachtet. Aber von dieser Sünde sind wir als Kinder Gottes befreit. Und deswegen sind wir eben keine Teufelskinder. Und deswegen kann Johannes schreiben, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Der tut keine Sünde. Gottes Same bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, weil er doch aus Gott geboren ist. Und das glauben wir. Darauf verlassen wir uns. Aber dieser Glaube ist angefochten. Nicht nur innere Zweifel setzen uns zu. Immer wieder treten auch wohlmeinende, scheinbar wohlmeinende Menschen auf, die uns dann vom geraden Kurs abbringen wollen. Sie reden uns dann zum Beispiel ein, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du musst doch auch mal sehen, wo du bleibst. Gott hat sicher Verständnis dafür, wenn du gerade keine Kraft hast, der Sünde zu widerstehen. Schwache Stunden hat doch jeder mal. Und Nächstenliebe, wir haben es vorhin gehört, Jutta, ja, ganz zentraler Punkt unseres Glaubens. Nächstenliebe ist ja zwar gut, aber doch nicht um jeden Preis. Wenn mir der andere so mal tierisch auf den Sack geht, da habe ich doch auch mal das Recht, den nicht zu lieben. Habe ich das? Nein. Solche teuflischen Irrlehrer hat der Apostel Johannes hier vor Augen. Und darum sieht er sich jetzt genötigt, uns nochmal unmissverständlich in Erinnerung zu rufen, wozu wir in Christus berufen und befreit sind. Ich lese nochmal ab Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn auch nicht erkannt. Kindlein, niemand führe euch in die Irre. Da haben wir es, ja, diese Irrlehrer im Hintergrund. Und gegen die ist das gerichtet. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, so wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn seit Anbeginn sündigt der Teufel. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Ja, er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott und wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Ihr Lieben, für Kinder Gottes kann es im Ernst keinen Kompromiss mit der Sünde geben. Und damit sind hier interessanterweise aber nicht so die drei Klassiker Sex, Macht und Geld gemeint, über die wir immer so gerne reden. Und darüber das eigentlich Wichtige oft vergessen. Das wahre und einzige Kriterium, das zwischen Teufelskindern und Gotteskindern trennt, ist die Bruderliebe, die Liebe untereinander. Daran werden die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, stammt nicht von Gott. Und das heißt, wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Und was Bruderliebe und Schwesternliebe in Theorie und Praxis bedeutet, das führt der Apostel Johannes in seinem Brief in immer neuen Anläufen aus. Und es lohnt sich, seine Worte zu verinnerlichen. Der ganze Brief, der erste Johannesbrief, lest den mal. Ja, lest den wirklich mal. Der ist nicht schlecht, ja. Der ist echt gut. Dieser Brief, der hält uns einen Spiegel vor und er dient uns zugleich als Kompass zur Ausrichtung. Und seine wichtigste Lektion lautet: Aus Gottes Sicht sind Vergebungsverweigerung und Liebesentzug die wahren Todsünden. Vergebungsverweigerung und Liebesentzug, das sind vor Gott die wahren Todsünden. Nichts wiegt vor Gott so schwer wie Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit. Und darum ruft uns Gottes Wort nicht nur im ersten Johannesbrief, sondern überall, immer wieder zu echter Bruderliebe und zu herzlicher Vergebung auf. Römer 12, die Liebe sei ohne Heuchelei. Seid einander in brüderlicher, schwesterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. In gegenseitiger Achtung. Oder im ersten Petrusbrief. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Interessant, das klingt ganz ähnlich wie hier in unserem Predigttext. Auch hier ist von einem unvergänglichen Samen die Rede. Oder Epheser 4, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und im Vater unser beten wir bekanntlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die an uns schuldig geworden sind. Und damit bekennen wir uns zu dem Lebensprinzip, nicht wie du mir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Liebe Schwestern und Brüder, in einer Welt, die nur das Recht des Stärkeren kennt und die in allen Bereichen, sei es in der Wirtschaft, sei es im Sport, sei es in der Politik, im Privatleben, wo auch immer, in einer Welt, die nur das Recht des Stärkeren kennt und auf Selbstdurchsetzung getrimmt ist, da macht ein Leben in aufrichtiger Liebe und Versöhnung den Unterschied. Und ja, ein solches Leben passt nicht in diese Welt. Passt nicht in diese Welt. Es wird Kopfschütteln, es wird Verachtung und, wie Johannes schreibt, sogar Hass auslösen, weil es als Zeichen der Schwäche missverstanden wird. Aber für uns, die wir aus Gott geboren und durch Christus von der Sünde befreit sind, ist ein Leben in Liebe und Versöhnung alternativlos. Denn wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Sohn Gottes, der erschienen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Amen.